Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute tauchen wir ab in eine Welt, die für viele Neuland oder zumindest unbekanntes Terrain sein wird. Viele fühlen sich aber auch direkt sicher im kleinen Himmel auf Erden, wenn sie einen Comic lesen. Zu Gast ist die Graphic Novel Autorin, die Comiczeichnerin Ika Sperling. Herzlich willkommen.
Hallo.
Jetzt müssen wir erstmal erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Comic und einer Graphic Novel. Können Sie das erklären?
Das ist natürlich eine der Frequently Asked Questions.
FAQ.
Ich sage immer, es gibt eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Also Graphic Novel ist ein Begriff, der bewusst eingeführt wurde, um Comic ein besseres Image zu geben, weil Comic auch immer noch teilweise für viele Leute so ein Kindermedium ist oder es auch einfach sehr nah an dem Wort Comic ist. Und deswegen erwartet wird, es ist irgendwie ein Medium für Kinder, das meistens auch irgendwie lustige Themen behandelt. Aber dem ist schon lange nicht mehr so und deswegen gibt es den Begriff Graphic Novel, damit sich das besser verkauft.
Das heißt, eine Graphic Novel kann auch zum Schmunzeln sein.
Auf jeden Fall, ja.
Mhm. Jetzt haben Sie Ihre erste Graphic Novel vorgelegt, der große Reset. Wir haben gerade schon gesprochen, so gut anderthalb Jahre haben Sie dran gearbeitet. Was haben Sie als erstes gemacht, was in dieser Zeit des Arbeitens viel zu kurz kam?
Ich glaube, als allererstes habe ich mit einem Storyboard angefangen.
Also direkt wieder gearbeitet?
Ach so, jetzt, wo ich fertig bin?
Ja, also ich stelle mir das so vor, man ist fertig mit dieser Novel, gibt sie ab. Der Verlag sagt, vielen Dank, Ika Sperling. Und dann legen Sie die Füße hoch oder gehen ins Schwimmbad, ins Kino, treffen Freunde, kochen sich Ihre Lieblingspasta. Was haben Sie nachgeholt?
Also ich glaube, das ist eher das, was ich gemacht habe. Ich habe gedacht so, ach ja, ich chill dann zwei Wochen und dann fange ich direkt mit dem nächsten Projekt an. War dann aber in der Zwischenzeit im Künstlerdorf Schöpping nach der Abgabe und habe da erstmal angefangen zu töpfern für 3 Monate relativ intensiv.
Mhm.
Aber im Schwimmbad war ich auch.
Und Töpfern hat Freude gemacht?
Auf jeden Fall, ja.
Super. Ika Sperling, Comiczeichnerin, sie hat gerade ihre erste Graphic Novel rausgebracht. Der große Reset, ist das, also muss ich es mir vorstellen, wenn es um ihre Familie geht, ist das ein gezeichnetes Familienalbum?
Kann man sagen. Ich glaube, es spielt sehr in so einer, wie so ein Kammerspiel eigentlich. Also die Leserinnen begleiten die Protagonistin, die rein zufällig so aussieht wie ich und auch so heißt wie ich.
Die auch noch exakt dasselbe Oberteil trägt, wie sie heute auch direkt tragen.
und die Leserinnen begleiten diese Figur bei einem Besuch bei ihrer Familie. Und die Familie wohnt in so einem kleinen Dorf, irgendwo in Rheinland-Pfalz, das heißt Bad Kaffheim. Und während dieses Familienbesuchs kann man ganz gut feststellen, welche Dynamiken diese Familie hat, wie die miteinander interagieren, wie die reden, was für Probleme die haben, welche Bedürfnisse diese Charaktere auch alle teilweise haben. Und während dieses Besuchs kann man dann auch sehen, wie sich das entwickelt.
Es ist eine autofiktionale Geschichte, das können wir sagen. Da steckt also ganz viel auch Erlebtes drin. Wenn ich sage ein Familienalbum, mussten Sie Ihre wirklichen Alben rausholen, um sich zu erinnern, oder war das alles abgespeichert?
Es war alles abgespeichert, sage ich jetzt mal. Das Problem war eher, das Ganze so ein bisschen kurz zu fassen, weil ich habe die Arbeit an dem Buch begonnen damit, dass ich ein Storyboard auf so Post-its gemacht habe, also so ganz viele kleine Zettelchen. Und da habe ich am
Anfang. Die klebten dann so an der Wand?
Nicht so, ich glaube, da wäre die Wand nicht groß genug für gewesen. Aber auch einfach, um so reinzukommen, habe ich die alle gezeichnet und habe das auch so sehr autobiografisch aufgeschrieben. Also so alle Sachen zum Thema Verschwörungsideologie. Das ist vielleicht wichtig, in dem Buch geht es darum, den Angehörigen eine Verschwörungsideologie zu verlieren.
Mhm.
Und die habe ich dann alle gesammelt in so einem Storyboard-Karton und habe so gemerkt, so oha, das ist einfach viel zu viel. Also es war wirklich ein ganzer Karton voller Zettelchen. Und habe dann gemerkt, ich muss das Ganze ein bisschen eingrenzen und habe mich dann für diese 3 Tage entschieden.
Wenn Sie von der Verschwörungsideologie sprechen, dann sprechen Sie, um uns jetzt mal auf die Graphic Novel zu beziehen, von der männlichen Hauptperson, vom Vater dort. Sie haben das selbst auch erlebt, eben autofiktional. Wir haben im Team drüber gesprochen und haben gesagt, es gibt ja ganz viele Menschen, die nicht direkt zu einem Ja und glaube ich und mache ich mitsagen. Was ist das denn für eine Figur, respektive was war Ihr Vater für eine Figur, dass es so ein Problem wurde?
Und ich glaube, das ist etwas, wo sich viele Leute wiederfinden können. Mein Vater oder der Vater in diesem Buch, der ist in dem Sinne verschwörungsgläubig, dass der auch immer allen Leuten gerne ganz viel darüber erzählt und sich auch so ein bisschen damit über andere erhebt. Und zum Beispiel halt, der Vater berichtet in dem Buch immer wieder in so Verschwörungserzählungen aus und labert dann die Leute wirklich so sturzbachartig voll, obwohl die das vielleicht gar nicht hören wollen. Und ich glaube, das ist dann auch ein Punkt, wo es für mich oder viele andere auch zum Problem wurde.
Mhm. Galten Fakten nicht, die Sie gegengehalten haben?
Nein, also ich war da tatsächlich auch als Angehörige mal in einer Beratung und da wurde mir was ganz Schlaues gesagt, nämlich, selbst wenn ich mich hinstelle und jeden Abend eine top 8 Stunden lang perfekt vorbereitete PowerPoint-Präsentation halte mit eingeladenen Expertinnen, komme ich trotzdem nicht gegen diese Masse an Verschwörungserzählungen an, die sich diese Person jeden Tag anguckt. Sei es jetzt irgendwie auf Telegram oder YouTube oder Twitter. Und dass es einfach so viel ist, dass da teilweise die Fakten, die ich irgendwie bringen kann, nicht gegen ankommen.
Und es gab auch keinen, man findet ja dann ganz häufig so einen goldenen Mittelweg oder man findet bei solchen Diskussionen, die wir ja alle schon mal irgendwie in irgendeinem Zusammenhang erlebt haben, so diesen Moment, wo man sagt, sollen wir einfach mit dem Thema aufhören, uns tief in die Augen gucken und wieder lächeln und über was anderes sprechen? Ging das nicht?
Das sieht man in dem Buch teilweise, dass das funktioniert. Im Buch gibt es zum Beispiel eine Frühstücksszene, wo alle Familienmitglieder einfach versuchen, problematische Themen zu vermeiden. Und man dann auch sieht, okay, teilweise funktioniert diese Familie auch, wie man sich so eine glückliche Familie eben vorstellt. Dass die halt einfach normal miteinander sitzen können und reden können und lachen können. Es dürfen halt nur manche Themen nicht angesprochen werden.
Das ist immer so ein Elefant im Raum.
Ja.
Mhm. Den haben Sie aber nicht gezeichnet.
Nee. Anstatt einen Elefanten ist der Vater tatsächlich, sieht aus wie so eine Blase oder wie ein Gespenst. Ich habe es tatsächlich eher wie so eine Blase gesehen.
Mhm. Und es ist wirklich so mit Flüssigkeit gefüllt. Was hat Sie dazu inspiriert, das so darzustellen? Es sieht aus wie eine Blase, wie so ein Ballon um den Vater drumherum, wo so eine Flüssigkeit drin ist.
Der Vater sieht tatsächlich so aus, weil das am Anfang einen ganz praktischen Grund hatte. Nämlich in meinem Storyboard wusste ich ganz lange nicht, wie ich den Vater zeichnen soll. Und habe dann aber gesagt, okay, ich muss jetzt auch irgendwie mal weitermachen. Und ich wollte nicht, dass der Vater Ähnlichkeit mit meinem echten Vater hat oder mit anderen real existierenden Personen. Weswegen ich den erstmal als so einen Blob gezeichnet habe, als so eine Platzhalterfigur. Und mir gedacht habe, okay, dann diesen Blob ersetze ich dann später mit der Figur, die ich mir da ausgedacht habe. Fand diesen Blob dann aber so gut, dass ich mir dachte so, oh, vielleicht kann ich den ja auch einfach behalten. Und ich fand immer, dass es ein sehr passendes Bild ist, jemanden an eine Verschwörungsideologie zu verlieren, dass jemand so langsam ausläuft. Weil teilweise ist die Person immer noch der oder die Alte. Und dann erkennt man den oder die gar nicht mehr wieder, wenn er oder sie darüber redet, dass irgendwie alle Politikerinnen in Anführungszeichen von jüdischen Welteliten kontrolliert werden. Und auch wenn es irgendwie 5 Minuten später alles wieder beim Alten ist, hinterlassen solche Aussagen trotzdem auch Spuren und verändern das, wie man diese Person sieht. Zumindest war das für mich so.
Wie haben Sie sich denn verändert in dieser Zeit? Da kommt ja meist das eine mit dem anderen. Also dieser schleichende Abschied von dieser Person, die nicht mehr die Person ist, wie man sie kennt und man so viele Fragezeichen über dem Kopf hat. Wie hat das Sie verändert?
Eines der Gefühle, mit denen ich auf jeden Fall zu kämpfen hatte, war so ein Gefühl von, ich bin politisch für meinen Angehörigen oder meine Angehörige verantwortlich. Also, dass ich dachte, ich bin dafür verantwortlich, dass sich diese Person nicht weiter radikalisiert. Und das ist dann natürlich super schwierig zu sehen, dass jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, mein Vater so noch mehr in diesen Verschwörungserzählungen drin war. Es ist ein sehr großes Gefühl von Machtlosigkeit, aber auch von Trauer natürlich über den Verlust und aber auch gleichzeitig von einer sehr großen Wut auf die Person.
Also haben Sie sich wahrscheinlich zwischendrin auch mal selbst nicht mehr gemocht?
Das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass ich da schon immer so sehr viel Empathie für mich selber hatte. Und ich denke mal, das sieht man auch in dem Buch, oder das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich dieses Buch gemacht habe, dass ich da einfach so mir gedacht habe, okay, ich will diese Gefühle auch verarbeiten. Und ich denke, das ist mir ganz gut in dem Buch gelungen.
Mhm. Hat Ihnen sonst irgendjemand helfen können dabei?
Das auf jeden Fall. Also es gibt tatsächlich Beratungsstellen für Angehörige von Verschwörungsgläubigen. Ich werde auch immer gefragt, was würde ich Leuten raten, die in einer ähnlichen Situation sind. Da gebe ich gerne den Rat, dass ich keinen Rat geben kann, weil ich bin selber nur eine Angehörige und Betroffene. Aber ich gebe gerne den Rat, in eine Beratungsstelle zu gehen, denn die können einen sehr gut beraten. Mhm. Und da gibt es tatsächlich einige in ganz Deutschland, zum Beispiel die mobile Beratung gegen Rechts, die sind meistens super. Oder generell in jeder größeren Stadt gibt es so eine Beratungsstelle.
Eine Graphic Novel über Verschwörungsideologien und wie diese Verschwörungsideologien eine Familie zerstören können. Ich glaube, so ist es auf den Punkt gebracht, oder?
Ja.
Vika Sperling, Comiczeichnerin, die autofiktionale Geschichte, die sie vorgelegt hat, ihre erste, heißt Der große Reset. Eine Familiengeschichte, die sie aufgezeichnet haben. Wir haben gerade schon über diese Familie gesprochen. Inwieweit ist es denn für Sie sowas wie ein Notausgang gewesen, eine Reißleine, ein ganz wichtiges Ding zu tun, um selbst nicht unter die Räder zu kommen, das aufzuzeichnen?
Also, dass das Aufzeichnen davon die Reißleine war?
Mhm.
Das denke ich auch nicht. Das ist ja so immer die Frage, hatte das eine therapeutische Wirkung?
Das würde ich jetzt mal hinterher schieben. Hatte es eine therapeutische Wirkung? Also hat es Ihnen geholfen? War das wichtig, das zu machen?
Teilweise, weil, wie ich vorhin schon erzählt habe, so ein ganz großer Bestandteil ist so ein Gefühl von so Machtlosigkeit, von egal wie viel ich diskutiere, egal wie viel Fakten ich vorlege, wie sehr ich mich vorbereite auf diese Diskussionen, ich komme irgendwie da nicht gegen an. Und mir und tatsächlich vielen anderen Leuten, also ich bin nebenbei in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Verschwörungsgläubigen. Und da berichten auch viele davon, dass es ihnen sehr geholfen hat, sich politisch zu engagieren. Sei es jetzt in einer Partei oder in einem Ehrenamt oder allgemein in irgendeinem Verein. Und ich denke, dass so mein Weg für dieses Engagement das Buch war. Dass aus etwas Schlimmem, das mit mir passiert, ist etwas geworden, das ich selber erzähle und über das ich selber die Erzählhoheit habe.
Ich frage das auch, weil es ja in einer, da sind wir jetzt bei der Therapie, ein Ansatz ist, es zu verarbeiten. Es gibt ja so einen therapeutischen Ansatz von, wir zeichnen oder wir kneten oder wir tun etwas Künstlerisches, um unserer Seele dieses Pflaster zu verschaffen.
Ich denke, das hilft auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, dass jetzt nicht irgendwie, also ich glaube nicht, dass das die alleinige Lösung sein kann. Mir hat es halt auch wirklich sehr geholfen, mich mit anderen Angehörigen auszutauschen und auch in Beratungsstellen zu gehen, einfach weil das emotional ein ganz schönes Brett ist und war. Und ich eher glaube, dass der Comic danach gekommen ist. Nachdem ich das so ein bisschen für mich einordnen konnte, konnte ich erst diesen Comic machen.
Mhm.
Ich glaube, so im Moment drinne oder in einer schwierigen Situation ist das sehr, ich glaube nicht, dass das der alleinige Ausweg daraus sein kann.
Und sind Sie selbst drauf gekommen, es zu machen, diesen Comic? Oder hat eine Freundin, ein Freund, irgendjemand in der Familie gesagt, Ika, aufzeichnen?
Mhm. Tatsächlich waren das meine Atelierkolleginnen. Larissa Bertonasco, Maren Amini und Line Hoven, das sind auch alles drei Illustratorinnen und Comiczeichnerinnen. Und ich hatte 2,5 Jahre lang, habe ich immer nach einem Comic gesucht, damals für meine Bachelor-Thesis. Und ich habe so immer wieder 8 Seiten angefangen, fand alles doof, habe es wieder verworfen und wieder neue 8 Seiten gemacht. Und da war inhaltlich war da alles dabei, von irgendwie Reiseberichten bis hin zu eine Zeit lang hatte ich auch einen Comic über eine Professorin gemacht, die irgendwie mit Feuchtpräparaten arbeitet. Und ich fand alles doof, was ich damals gemacht habe.
Mhm.
Und meine Atelierkolleginnen haben zu mir gesagt, Ika, mach einen Comic über deinen Vater und deine Familie. Das kann niemand so erzählen wie du. Und ich war immer so, oh nee, es ist so ein Depri-Thema und dann mache ich da irgendwie 200 Seiten und alle stehen irgendwie traurig rum und das ist alles ganz, ganz schlimm. Und irgendwann habe ich aber gesagt, auch teilweise, weil ich so ein bisschen verzweifelt war mit meinen ganzen anderen Ansätzen nicht weitergekommen bin, dass ich mir gedachte, okay, ich probiere das mal aus. Und dann habe ich diesen Storyboard-Karton gemacht und habe gesehen so, oh, das ist ja nicht nur traurig, sondern auch teilweise ein bisschen komisch. So. Und es gibt viele Sachen, die ich auch gerne erzähle. Zum Beispiel die ganzen Interaktionen der beiden Schwestern, die sind ja schon so sehr liebevoll und auch lustig.
Sie haben das die Bachelor-Thesis gerade angesprochen. Das war also quasi die Abschlussarbeit an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg.
Genau, da habe ich Illustration studiert.
Dieses Illustrieren, dieses Malen, ich habe keine Ahnung davon. Und ich bin, also ich kann eine Wolke fürs Patenkind und ich kann einen Strichmenschen. Und
das reicht schon.
Und einen Zaun kann ich malen. Ja, das funktioniert. Aber was mir aufgefallen ist bei Ihnen, Sie zeichnen. Das sind Wasserfarben und dann zeichnen Sie aber ja nochmal so einen Rahmen drumherum. Das ist doch doppelte, dreifache Arbeit, oder? Es ist nicht fertig, sondern man muss dann nochmal alles ganz genau abzeichnen.
Es ist tatsächlich andersrum. Ich mache zuerst die Zeichnung und die koloriere ich dann mit Aquarellfarben. Aber weil ich mich nicht traue, nur mit Aquarellfarben zu arbeiten, vielleicht kommt das im nächsten Projekt. Und ich irgendwie so ein bisschen diese Bleistiftlinie gebraucht habe, um mir so ein bisschen Sicherheit zu geben. Aber ja, es ist auf jeden Fall doppelt und dreifach Arbeit. Vor allem so ein Comic, der entsteht dadurch, dass ich erstmal ein Skript schreibe.
Das wollte ich jetzt noch wissen. Wie entsteht das? Also Sie schreiben erstmal die Geschichte auf.
Das ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil es kommt niemand an und erzählt dir, wie das funktioniert. Und ich habe das immer in Etappen gearbeitet, also immer in so 20 Seitenhäppchen. Da habe ich zuerst ein Skript geschrieben, dann habe ich ein grobes Storyboard gemacht, also so grob aufgezeichnet, was für Bildideen ich dazu habe, schon so aufgeschrieben, welche Dialoge in welchem Bild gesagt werden sollen. Darauf basierend habe ich dann so eine Skizze gemacht, wo ich auch immer die Seiten als Doppelseiten geplant habe, dass die gut nebeneinander aussehen. Dann habe ich eine ganz leichte Vorskizze gemacht, also die Originale sind tatsächlich alle auf DIN A3 Blättern gemalt, also der ganze Comic ist mit Hand gemalt auf Papier. Es gibt ja mittlerweile auch viele Leute, die digital arbeiten, aber ich arbeite lieber analog. Und genau, dann habe ich diese Skizze gemacht, dann die Zeichnung, dann kommt das Aquarell drüber und dann scanne ich das Ganze ein, bearbeite das nach. Dann kommt noch das Handlettering, also die ganze Schrift ist auch mit der Hand geschrieben.
Also diese ganzen Sprachblasen, Sprechblasen, die da drin sind.
Genau, und der Text da drin, das ist auch alles mit der Hand geschrieben.
Und wenn man jetzt, also wenn man ein belletristisches Werk vorlegt, dann schreibt man einen Satz und dann denkt man irgendwann, ach nee, komm, doch nicht so. Dann hat man so eine Löschtaste. Bei Ihnen stelle ich mir das ganz schwierig vor. Dann ist einmal dieser Rahmen fertig, diese gezeichnete Geschichte. Dann wollen Sie mit der Farbe anfangen und dann denken Sie sich, ach nee, das gefällt mir jetzt doch nicht so. Muss dann die ganze Seite wieder weg?
Teilweise kann ich es wegradieren. Bei manchen Sachen habe ich zum Beispiel auch im Nachhinein ein bisschen Photoshop-Magie gemacht und kleine Fehler verbessert. Und
Photoshop-Magie, wie geht das denn?
Also einfach so ein bisschen mit Photoshop so kleine Sachen retuschiert. Zum Beispiel der Vater, der sollte am Anfang auch splittern, war so ein Gedanke, dass der wie aus Glas ist und so immer mehr Splitter bekommt das Buch hinweg. Das fanden meine Redakteurin und ich dann aber gar nicht so gut und deswegen habe ich viele von diesen Rissen weggefotoshoppt. Also so im Original sieht man die alle noch.
Jetzt haben Sie, wenn Sie Photoshop schon ansprechen, müssen wir über KI reden. Kann KI schon Graphic Novel?
Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht so wirklich beschäftigt habe. Und es gibt Leute, die können dazu sehr viel mehr sagen als ich. Ich habe manchmal für mich das Gefühl, dass ich mir denke, dieses Buch ist so komisch und irgendwie aber auch so sehr persönlich teilweise, dass ich mir denke, ich glaube nicht, dass sich eine KI das hätte ausdenken können. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das für viele Kolleginnen einfach ein sehr großes Thema ist und dass ich mich vielleicht damit auch ein bisschen mehr beschäftigen müsste. Also so jetzt gerade im Moment fühle ich mich nicht bedroht davon, aber ich glaube, ich beobachte das auch mit Vorsicht und sehe das auch tatsächlich einfach sehr kritisch, dass die Werke und Arbeiten von mir und anderen Kolleginnen einfach ohne unser Einverständnis genommen werden, um diese KIs zu trainieren. Und dass es da irgendeine Form von halt finanziellen Ausgleich geben muss gegenüber Künstlerinnen.
Das ist ein schwieriges Thema, das da noch vor uns allen liegt, wie man damit umgeht, juristisch, monetär. Unser Gast heißt Ika Sperling, Comiczeichnerin, Jahrgang 96, in Mainz geboren und in einem Dorf in der Pfalz aufgewachsen. Wie haben Sie Ihre Kindheit in diesem Dorf in der Pfalz in Erinnerung?
Das ist, glaube ich, so eine klassische Dorfkindheit gewesen. Also so viel draußen am Spielen, irgendwie morgens zur Schule laufen und sowas. Und an sich ganz gut, glaube ich, aber ich habe ja auch natürlich keinen Vergleichswert. Also ich weiß nicht, wie es ist, in der Stadt aufzuwachsen.
Wenn Sie sagen, so viel draußen, dann klingt das fast so ein bisschen gelangweilt?
Ich glaube, man findet immer das Langweilige, was man kennt und womit man aufgewachsen ist. Und ich dachte auch immer so, ach ja, Rheinland-Pfalz, so lame. Und jetzt aber immer, wenn ich nach Hause fahre und da fährt man ja manchmal mit dem ICE da irgendwie bei Koblenz an der Lorelei lang, da bin ich so, ach ja, wie schön. So.
Da steht man auch gern mal eine Weile.
Und ja.
Kann sich die Stelle, wo man ist, ganz genau angucken. Also inzwischen können Sie es genießen.
Ja, ich habe jetzt so eine neue Wertschätzung dafür gefunden, jetzt wo ich in Hamburg lebe.
Wie dieses Dorf heißt, möchten Sie ungern erzählen, weil Sie dem Dorf gern den Dorfcharakter lassen wollen, richtig?
Genau.
Ja. Waren Sie in diesem Dorf eher so eine Bestimmerin oder eine Mitmacherin?
Ich glaube, ich war im Dorf immer so ein bisschen so die Verrückte, so und... Also ich meine, das kennen bestimmt viele Leute, die aus einem kleinen Dorf kommen. Da sind irgendwie 5 Leute in deinem Alter und wenn du es dir mit denen verscherzt hast, dann ist es halt gelaufen. Da musst du in die nächstgrößere Stadt fahren, um Freundinnen zu finden. So ähnlich ging es mir, beziehungsweise ich habe nie so ganz in diese Dorfdynamik reingepasst.
Warum nicht?
Ich glaube, weil ich schon von Anfang an eher so viel kreativ gemacht habe. Und zum Beispiel so, ich war halt in der 5. Klasse, war ich so das komische Manga-Kind so und hatte auch schon so sehr spezielle Interessen, die einfach nicht sehr viele Leute da auf dem Land geteilt haben. Also jetzt ohne da irgendwie sagen zu wollen, das ist irgendwie schlecht oder so, Dorfleben ist irgendwie langweilig oder so, auf keinen Fall.
Was bedeutet denn das komische Manga-Kind?
Ich habe mich einfach sehr für so Animes auf YouTube, habe ich damals entdeckt, so Naruto Folge 21 Teil 3 von 3, lange auf Clipfish gesucht und sowas. Und das war einfach ein sehr großes Interesse von mir, mit dem ich mich auch sehr viel beschäftigt habe, dementsprechend auch angefangen habe, sehr viel Manga zu zeichnen, was auch so ein bisschen so mein Weg zum Zeichnen und zum Comic war. Und ich habe mich für wenig anderes interessiert, was viele Leute in meinem Umfeld damals gut fanden. Also ich unterstelle diesen Leuten auch nichts Böses oder keinen bösen Willen. Ich glaube, wir hatten einfach nicht so viele gemeinsame Interessen.
In Ihrer Graphic Novel beschreiben Sie autofiktional Ihre Familiengeschichte. Was für eine Familie war es, in der Sie da groß geworden sind?
Ich komme auf jeden Fall aus einer Arbeiterfamilie. Also so, meine Eltern sind beide Arbeiter und wir hatten jetzt nie super viel Geld, weswegen auch alle Hobbys meistens immer möglichst günstig sein sollten. Und da ist natürlich Zeichnen theoretisch gesehen ein gefundenes Fressen, weil man das im Endeffekt einfach mit einem Blatt Papier und einem Stift machen kann.
Und wenn, dann haben Sie sich irgendwie die besonderen Buntstifte gewünscht, oder?
Das nicht. Das ist tatsächlich auch ganz lustig, wie ich angefangen habe, Aquarell zu malen. Damals waren nämlich so Copic-Marker super neu und in. Das sind so Alkoholmarker, wo man immer sagt, die braucht man unbedingt, wenn man Manga und Anime zeichnen will. Das ist das Nonplusultra. Aber so ein Stift kostet halt teilweise 5 bis 7 Euro. Und das Geld hatte ich halt nicht. Und da habe ich irgendwo auf DeviantArt gelesen, das ist so eine ganz alte Kunstseite, dass man das auch einfach sehr gut mit Aquarellstiften, mit so Wasserstiften nachmachen kann. Und dementsprechend habe ich dann damit angefangen, Aquarell zu malen. Also es ist komplett anders als Copic-Marker, muss man mal dazu sagen. Aber jetzt kann ich sehr gut Aquarell malen.
Und ich versuche mir, Sie noch so ein bisschen vorzustellen in diesem Familienverbund. Sie haben eine Schwester, ne? Da sind die Eltern und Sie sind da auf dem Dorf. Arbeiterfamilie, haben Sie gesagt. Worüber wurde denn gesprochen am Abendbrotstisch?
Ich glaube tatsächlich viel über alles Mögliche. Also so natürlich auch viel über das Thema Arbeit, würde ich jetzt mal sagen. Auch viel über andere Leute im Dorf. Das ist ja im Dorf auch immer so ein Thema, dass man da alles und jeden kennt.
Also ich versuche gerade rauszufinden, weil Sie ja die Veränderungen Ihres Vaters beschreiben. Gab's da lustige Geschichten? Also war das eine heile Familie?
Ich denke schon am Anfang. Was auf jeden Fall was ist, dass es schon vorher gab, war, dass mein Vater und generell meine Familie dass es eher Leute sind, die so eine Art Misstrauen gegenüber Politik, Institutionen und Ämtern haben und da halt einfach so ein bisschen oft skeptisch sind und manchmal das Gefühl haben, dass da nicht ihr Bestes, also ihr Interesse im Sinn ist.
So nach dem Motto, ich muss sowieso nicht zur Wahl gehen, weil mein Kreuz bewirkt das sowieso nichts.
Nein, das auf keinen Fall. Okay. Aber ich glaube halt eher so ein bisschen so, oh, wenn die Krankenkasse anruft, leg wieder auf, weil wer weiß, was die von uns wollen.
Okay.
Die sollen uns einen Brief schreiben.
Okay, auch da habe ich jetzt ein Bild. Sie haben diese Familie ja irgendwann verlassen, raus aus dem Dorf. Was haben Sie gesagt? Das Manga-Mädchen? Nee. Mhm. Ging zum Studium. Ich habe schon gesagt, also erstmal Kunstgymnasium, das gehört ja auch noch dazu. Und dann sind Sie zum Studium gegangen. Was haben Sie dort an der Hochschule in Hamburg, wenn Sie Illustration studieren? Das ist für mich so unvorstellbar. Was kriegen Sie da beigebracht?
So ein Illustrationsstudiengang, also das Tolle ist, wir haben keine klassischen Klausuren, so wie man es sich vorstellt. Dafür muss man aber sehr viel selbstständig arbeiten. Also zum Beispiel, es ist auch nicht so, dass man in die Uni geht und man zeichnet da, sondern man zeichnet zu Hause und bringt das dann in die Uni mit und zeigt das und redet darüber.
Dauerhaftes Homeoffice.
So in etwa. Also man kann zum Beispiel auch in der Uni, in einem Atelier arbeiten, wenn man da mal ein Plätzchen findet. Aber man ist sehr darauf angewiesen, dass man schon eine große Selbstdisziplin hat und sich seine Zeit selber gut einteilen kann. Und sonst ist es so, dass man da ein Jahr so Basissemester hat, wo man irgendwie halt auch, keine Ahnung, so ein bisschen Photoshop und InDesign lernt, so die Werkzeuge, die man braucht für dieses Studium. Und danach ist man aber komplett frei in der Gestaltung und kann wählen, was man möchte.
Wann haben Sie gemerkt, ich kann das ein bisschen besser als die anderen?
Ich hatte nie das Gefühl, dass ich das besser kann als andere. Ich hatte immer das Gefühl, ich mache das einfach mega gerne. Also das klingt auch komisch, wenn ich das sage, aber ich weiß, dass ich nicht die allerbeste Zeichnerin bin. So, das wusste ich auch damals, als ich meine Mappe für die HAW gemacht habe. Aber ich glaube, meine Mappe war einfach sehr, sehr lustig, weil ich sehr viel Wert darin gelegt habe, zu sagen, okay, ich möchte das machen, was mir Spaß macht, was ich gerne sehen würde.
Ika Sperling ist Comiczeichnerin, Ende 20, hat ihre erste Graphic Novel rausgebracht, Der große Reset. Können Sie von diesem Zeichnen leben?
Die Frage aller Fragen. Im Moment ja, aber ich würde sagen, es ist eher ein Überleben. Also so, gerade habe ich jetzt mehr Geld auf einmal verdient, aber ich weiß auch, dass es jetzt gerade eine sehr gute Zeit ist und dass das nicht immer so bleiben wird. Und muss auch so ein bisschen gucken, dass ich damit haushalte und plane, so davon einfach ein bisschen länger leben zu können. Also man kann überleben,
okay,
sage ich so.
Wenn Sie vom Zeichnen überleben können, was müssen Sie noch nebenbei machen, um zu leben?
Während dem Studium habe ich nebenbei als ungelernte Assistenzkraft in der Pflege gearbeitet. Das ist theoretisch gesehen eine Katastrophe, dass ich das gemacht habe, weil ich habe keinerlei Ausbildung in diesem Bereich, aber die Einrichtungen haben dringend Personal gesucht und ich habe dringend Geld gebraucht fürs Studium. Und jetzt ist es so, dass ich zum Glück, also das große Privileg habe, dass ich gerade nichts nebenbei machen muss und mich voll und ganz aus Zeichnen konzentrieren kann.
Im Pflegesystem liegen wahrscheinlich ganz, ganz viele Geschichten, oder?
Ja, ich glaube auch einfach sehr viele Geschichten, die damit zu tun haben, dass dieses System einfach leider nicht so wirklich funktioniert und ich das mittlerweile auch so sehr kritisch sehe und mir echt dachte so, ich weiß nicht, ob das ein Job ist, den ich nochmal jemals machen werde.
Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie das drauf haben, wenn Sie das studiert haben, wenn Sie damit erfolgreich sind, was Sie da machen, dass es Menschen geben wird wie ich, die kommen und sagen, ich kann ein Strichmännchen, ich kann eine Wolke und ich kann einen Gartenzaun. Ich würde gern noch mehr. Können Sie mir das beibringen? Was sagen Sie dann?
Beibringen, zeichnen kann ich tatsächlich nicht beibringen. Also ich gebe super gerne Workshops mit Jugendlichen und erkläre denen da, wie man Comics macht. Aber die fragen mich auch immer so, Ika, wie zeichne ich eine Hand? Und ich bin so, ach, Junge, keine Ahnung, ich mache das halt so lange, bis du es kannst. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. So. Also Zeichnen beibringen finde ich super, super schwierig. Aber so grafisches Erzählen kann man auch mit einem Strichmännchen, einer Wolke und einem Zaun machen. Also so gut zeichnen können muss man nicht, um Comics zeichnen zu können.
Was muss man denn als Stadtschreiberin können? Sie sind oder waren Stadtschreiberin von Rottweil in Baden-Württemberg.
Theoretisch gesehen bin ich noch Stadtschreiberin, bis ich den Titel übergeben habe im September. Aber ich habe von letztes Jahr September bis Dezember in Rottweil gelebt. Tatsächlich in einem Konvikt, also in einem Internat mit Schülerinnen zusammen. Der Bammer war leider, dass ich mir mit denen ein Klo teilen musste, aber die waren sehr ordentlich. Und das ist tatsächlich ein super, also so, als Stadtschreiberin muss man erstmal nichts können, außer dass man Autor oder Autorin ist und eine Publikation hat. Und dann kann man sich dann bewerben und dann bekommt man das vielleicht, so wie ich. Und dann habe ich da in diesem Internat gelebt und alles, was ich dafür in Anführungszeichen machen musste, war die Jugendschreibwerkstatt leiten. Also auch einen Comickurs mit Jugendlichen. Und das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Also da mit den Jugendlichen zusammenleben und dann auch mit den Comics zeichnen. Die sind mir auch teilweise einfach sehr ans Herz gewachsen. Ich habe mich auch von einer Schülerin tätowieren lassen da auf dem Internatsboden. Mhm. Ist aber sehr gut geworden.
Von einer Schülerin tätowieren lassen, wo denn?
Auf den Oberschenkel, ein kleiner Fisch.
Und das lassen Sie dann einfach so zwischendrin zu?
Ja, ich habe mir, gedacht, ich würde gerne in jeder Residenz, in der ich war, ein Tattoo machen lassen. Jetzt in Schöppingen, im Künstlerdorf Schöppingen, habe ich nicht so wirklich ein Tattoo-Studio gefunden. Ich war einmal in einer Residenz in Tschechien, da gab es auch kein Tattoo-Studio in Brumov, aber das muss ich nochmal in Prag nachholen.
Okay, also auch das gehört zu Ihrem Leben und jetzt gerade sind Sie im LCB, im Literarischen Kolloquium Berlin. Das heißt, da kommt wahrscheinlich dann auch irgendwie was dazu.
Genau, da habe ich schon ein Tattoo, nämlich so ein cooles Zombie-Messer, habe ich mir auf Bein tätowieren lassen. Da kommt jetzt heute noch die Farbe hinterher.
Ika Sperling ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Comiczeichnerin, ihre Graphic Novel über das Zerbrechen der Familie an Verschwörungstheorien ist erschienen. Wir haben gerade von Ihnen erfahren, dass Ihr Oberschenkel einen kleinen tätowierten Fisch hat und dass, ich habe es mir gerade angeguckt, die Wade jetzt ein großes Schwert, ne?
Ein Zombie-Messer, habe ich es genannt.
Ein Zombie-Messer hat. Zu jeder Residenz, in der Sie waren, zum Arbeiten, Workshop machen, sich weiterbilden, soll da jetzt so ein Tattoo entstehen. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor für die oder denjenigen, der das Tattoo sticht, wenn dann Ika Sperling doch mehr Ahnung hat als nur eine Wolke zu malen, ein Strichmännchen und einen Gartenzaun. Da ist doch Druck dabei, oder?
Das denke ich gar nicht, weil ich habe riesen Respekt vor Leuten, die als Tätowierer oder Tätowiererin arbeiten, weil ich das Gefühl habe, das ist auch eine super krasse Verantwortung, ich glaube, ich würde diesen Druck nicht standhalten, das zu machen und zu wissen, so, oh nein, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann läuft die Person damit bis auf ewig rum. Mhm. Und ich glaube, ich würde auch nicht viel oder keine großen Sachen tätowiert haben wollen, die ich selber gezeichnet habe. Einfach, weil ich es mir dann immer angucken würde und mir denken würde, ach, jetzt würde ich es viel besser können.
Aber man muss ja dann immer irgendwie erzählen. Also Sie haben gesagt, auf dem Oberschenkel und jetzt an der Wade. Die Wade, das kann man sehen, den Oberschenkel jetzt nicht so direkt. Es wird ja Menschen geben, die fragen, was bedeutet der Fisch?
Was bedeutet das coole Zombie-Messer? Das bedeutet, dass ich cool bin.
Okay.
Kann man, also es ist einfach, es hat keine Bedeutung. Ich finde es einfach cool.
Ika Sperling, Graphic Novel Autorin, der große Reset. Wann kommt es raus?
Es ist schon draußen. Es ist vor einer Woche circa rausgekommen. Und es sieht super aus.
Dann herzlichen Glückwunsch. Und allen, die sich's besorgen, viel Freude beim Lesen. Dankeschön für den Besuch. Alles Gute und auf bald.
Vielen Dank.